Herzlich willkommen zu diesem IMR Spotlight. Heute spreche ich mit Dr. Josef Patzinger von Allen & Overy. Hallo Josef.
Hallo Marc.
Josef, du hast einen wunderbar süddeutschen, ich würde fast sagen Münchner Namen. Kommst du eigentlich hier aus der Gegend?
Ich bin in München aufgewachsen und mein Vater kommt aus dem Chiemgau. Mhm. Also ich glaube, da gibt es recht viele Patzingers. Es gibt in Berlin einen Kunsthistoriker Patzinger, das ist so der bekannteste Namensträger, denke ich. Mit dem habe ich keine Verbindung oder zählt jetzt nicht zur Verwandtschaft. Aber es ist eben, der Name kommt so aus dem schönen Chiemgau, während ich auch schön in München aufgewachsen bin.
Und während dieses Aufwachsens hast du dich dann irgendwann dazu entschieden, Jura zu studieren?
Sehr spät. Also ich hatte mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, was ich mal werden wollte. Ich meine, so als Schüler bekommt man den Beruf des Lehrers mit, weil der jeden Tag vor einem steht. Oder das, was die Eltern machen. Und ich hatte dann im Bekanntenkreis einen Juristen. Und mir hatte das ganz gut gefallen, wie er über Sachen nachgedacht hat oder quasi auch so politische Ereignisse kommentiert hat. Und also es wurde deutlich, dass er da so eine Benchmark hat, an der er das auch jeweils messen kann. Und das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und das war und ist bis heute so eine sehr schöne Kombination aus intellektuell anspruchsvoller Materie, die sich aber auch nicht irgendwo verlieren kann, sondern man muss immer zu einer Meinung kommen. Es muss immer eine Entscheidungsgrundlage am Ende da sein. Das heißt, es ist eine geerdete intellektuelle Materie, die jetzt in meinem Bereich natürlich auch nochmal sehr viel wirtschaftliche Bezüge hat.
Spannend finde ich diese Benchmark, die du gerade angesprochen hast. Das ist so ein bisschen dieser Effekt. Natürlich baut die sich immer weiter aus im Laufe der Jahre, aber das ist dennoch so ein bisschen der Effekt. Man hat mal ein paar Semester Jura studiert, guckt abends Tagesschau und merkt auf einmal, oh, alles ist irgendwie recht. Zehrst du da auch heute noch von?
Ja, also ich muss sagen, natürlich ist so der Grundkurs Verfassungsrecht beispielsweise und wie geht das Gesetz durchs Parlament, wann unterschreibt der Bundespräsident, das ist jetzt schon eine ganze Weile her und da bin ich letztlich nicht mehr wirklich sprechbereit dazu. Aber es ist also ich glaube, ein sehr schöner Effekt ist, dass natürlich wahnsinnig viel behauptet wird und als Jurist kann man das dann oft mit dieser Prise Salz nehmen und kann sagen, ja, das ist, das mag schon so sein, aber das könnte tatsächlich auch anders sein. Und das erlebe ich auch oft im, sagen wir so, zum Beispiel in einem Insolvenzverfahren. Da sagt der Insolvenzverwalter, das muss jetzt so und so laufen. Und wenn man nicht den juristischen Hintergrund hat, dann könnte man denken, ja, okay, jetzt hat der Gesetzgeber gesprochen und mit dem juristischen Hintergrund kann man sagen, ja, das ist eine Position, aber lassen Sie uns mal drüber sprechen.
Du hast jetzt schon angesprochen, was du machst. Du bist im Restrukturierungsbereich und Insolvenzrecht zu Hause. Wie bist du in dieses Rechtsgebiet gekommen?
Ich weiß es noch so eigentlich ganz gut. Das war ein Oktobermorgen im Jahr 2007 muss das gewesen sein. Da hatte ich mich ein paar Wochen davor für das Frühjahrspraktikum bei Freshfields beworben und bekam an diesem Tag dann einen Anruf mit der Möglichkeit, entweder in München ins Steuerrecht zu gehen, in Düsseldorf Kartellrecht zu machen oder in Hamburg Restrukturierung zu machen, Insolvenzrecht Restrukturierung zu machen. Und mir hatte das alles nicht so viel, also ich war ein junger Student, ich hatte mit den ganzen Rechtsgebieten noch nichts zu tun gehabt und dachte, Hamburg ist cool und Insolvenzrecht klingt doch irgendwie auch okay und habe dazu gesagt für Hamburg und hatte dann ein sehr schönes, intensives Praktikum dort in dem Team von Last Westphal. Mentor war damals Dirias Canjur, inzwischen bei Weiten Case. Und das, ich erwähne es deshalb, weil beide immer noch Personen sind, die weiterhin in dem Bereich tätig sind und in diesem Restrukturierungsbereich die Community immer noch überschaubar ist und das ganz Schöne ist, über den Lauf der Jahre eben viele Leute kennenzulernen und diese Beziehung jetzt schon eine ganze Weile zurückgeht. Und dann bin ich damals wieder nach München zurück, nach dem Praktikum und hatte dann die Frage, über den Schwerpunkt, also die Entscheidung über den Schwerpunkt zu fällen, und hatte mich dann für Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht entschieden, also GmbH-Recht, Aktienrecht, Umwandlungsrecht etc. Aber damals noch mit Horst Eidenmüller München auch einem großen Insolvenzrechtsschwerpunkt. Mhm. Hatte dann als Teil dieses Schwerpunkts ein Seminar bei Michael Jaffe gemacht, der hier in München Insolvenzverwalter ist, und anschließend bei ihm als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Auch den Kontakt zu Horst Eidenmüller gehalten, habe dann nach dem ersten Examen bei ihm am Lehrstuhl gearbeitet, habe im Insolvenzrecht promoviert. Und nachdem ich im Referendariat nochmal einen Abstecher in die Litigation gemacht hatte in München und in New York, bin ich dann doch wieder zum Insolvenzrecht zurückgekommen. Und in München, ich wollte damals dann tatsächlich auch in München bleiben, hatte mich dann umgeschaut, wer hier Insolvenzrecht macht, und bin damals in Kontakt mit Kirkland und Ellis gekommen, mit einer US-Kanzlei, und habe dann dort, bin dort als Associate 2014 gestartet.
Da habe ich noch zwei Rückfragen. Die eine unmittelbar bezogen auf das, was du gerade gesagt hast. Was hat dich denn von der Litigation zurück zum Insolvenzrecht kommen lassen?
Also ich hatte über die, ich sag mal, eigentlich seit dem 8. Semester hatte ich so einen gewissen Schwerpunkt aufs Insolvenzrecht gelegt und nicht auf Litigation. Nachdem ich mir das dann angeschaut hatte, war mein Takeaway, das ist schon auch sehr spannend. Die großen Kanzleien verdienen ihr Geld aber auch wesentlich damit, eben sehr große Verfahren zu machen. Das für einen Berufsanfänger heißt es, dass man vielleicht gar nicht so häufig dann tatsächlich vor Gericht ist, auch gewisse repetitive Prozesse gibt. Und das war, ich sag mal so, in der Gesamtschau war das mit diesem Angebot, das da auf dem Tisch lag, einfach ist die Entscheidung gefallen, wieder zum Insolvenzrecht zurückzukommen. Ich muss dazu sagen, ich habe ja dann bei Kirkland in der finanziellen Restrukturierung begonnen, und da ist das Insolvenzrecht nur ein kleiner Teil davon. Also es hat mir durchaus geholfen, hilft mir bis heute, zu verstehen, wie das Insolvenzverfahren läuft, wie da die Gesetzmäßigkeiten sind. Aber der Schwerpunkt meiner Arbeit spielt sich vor der Insolvenz ab.
Da gehen wir gleich ein bisschen näher drauf ein. Noch eine Nachfrage zu deinem Werdegang. Und zwar, du hast jetzt gerade eben so verschiedene Namen gesagt, auch alles Player, die heute noch im Markt eben unterwegs sind. Mich würde mal interessieren, gerade so als Studierender und wissenschaftlicher Mitarbeiter, wie bist du eigentlich so von A nach B gekommen? Also hat sich das einfach so ergeben? Du hast im Vorgespräch so eine Andeutung gemacht, dass auch hier und da manchmal einfach mal Leute kennenlernt und dann findet man sich. Worauf ich hinaus will ist, das war wahrscheinlich ja auch nicht alles von langer Hand generalstabsmäßig geplant, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also es war tatsächlich so, dass ich relativ zufällig zu diesem Praktikum gekommen bin, also in diesen Bereich gekommen bin, und da dann viel Spaß hatte und auch in ein gutes Team gekommen bin und vielleicht auch einfach eine gute Zeit in Hamburg hatte. Also ja. Das war eine runde Sache, und über das Seminar an der Uni in München, der Kontakt zu Michael Jaffe hergestellt wurde und ich auch da wieder viel Spaß hatte und das inhaltlich sehr spannende Arbeit war. Und ich über Michael Jaffe diesen Kontakt zu Eidenmüller auch nochmal vertieft hatte. Also ganz konkret war das eine Weihnachtsfeier dort, wo wir also zufällig später am Abend der Horst Eidenmüller und ich uns unterhalten hatten. Und ich stand gerade zwischen schriftlicher und mündlicher Prüfung. Oktober schriftliche Prüfung, Weihnachtsfeier im Dezember. Ja. War klar, Anfang Januar kommen die Ergebnisse. Und dann meinte er, ach, wenn Sie die Ergebnisse haben, kommen Sie doch mal vorbei. Und dann habe ich das gemacht und habe dann bei ihm am Lehrstuhl gearbeitet, hatte nebenher promoviert und habe dann wiederum über den Lehrstuhl jemand kennengelernt, der früher dort war und bei Kirkland ein Jahr vorher zu arbeiten begonnen hatte, der Wolfram Prusko, der inzwischen bei Wilkie ist. Und ich würde sagen, die Entscheidungen haben dann jeweils Sinn gemacht. Also es hat sich ganz gut ergeben. Ich hatte mich aber beispielsweise auch schon informiert, wer macht in München Insolvenzrecht, finanzielle Restrukturierung. Und mir war klar, das ist eine Möglichkeit für mich. Und da werde ich mich unter Umständen bewerben. Hatte aber zu dem Zeitpunkt eben die Wahlstation noch vor mir. Mir war klar, ich gehe jetzt erstmal 3 Monate nach New York und hätte den Bewerbungsprozess normalerweise erst danach gestartet, hätte vielleicht auch bei Freshfields weitergemacht in München, vielleicht doch sogar im Litigation-Bereich. Also das hatte, ich sag mal so, das sind so Anstöße, die einen Impuls in eine bestimmte Richtung dann nochmal verstärkt haben.
Ich höre daraus, dass es auch so ein bisschen darum geht, einfach die Augen und Ohren offen zu halten und sich mit Leuten zu vernetzen am Ende des Tages. Du wirst ja auch viele kennengelernt haben, wo du gesagt hast, ja, war ein netter Kontakt, war eine nette Unterhaltung, aber wir müssen jetzt ja morgen nicht zusammenarbeiten, ist ja klar.
So ist es.
Ja.
Ich habe natürlich auch, ich hatte auch zum Beispiel über die Richterin, meine Ausbildungsrichterin am LG München, auch einen Nebenjob in einer Kanzlei gefunden, die jetzt gar nichts mit Insolvenzrecht zu tun hatte. Oh, also ihr Mann hat eine Kanzlei geführt, ich habe dann dort gearbeitet und das war auch eine gute Erfahrung, aber es war für mich auch klar, das ist jetzt nicht der Weg, den ich unbedingt weitergehe. Mit anderen Worten, ich habe auch immer wieder Dinge gemacht, die jetzt nicht direkt weitergeführt
sind. Ja, klar.
Haben.
Gut, dann lass uns deinen Werdegang noch einmal abschließen und dann steigen wir ins Inhaltliche ein. Dann warst du bei Kirkland und bist dann dort bis zur Partnerschaft aufgestiegen und dann aber gewechselt hier zu Allen & Overy. Wie war das damals für dich? Wie muss man sich sowas vorstellen, so ein Wechsel auf dieser Stufe in eine andere Kanzlei?
Das ist natürlich eine sehr wichtige Entscheidung. Also ist so, ich möchte nicht in einem Jahr wieder wechseln.
Ja, klar.
Möchte hier Business aufbauen und langfristig erfolgreich sein. Das heißt, das muss passen vom Business Case her. Das muss für beide Seiten passen. Also ich muss die Möglichkeit sehen, für mich einen Business Case aufzubauen und fortzuführen.
Was manchmal auch einfach heißt, dass es dann auch nicht 10 Personen geben darf, die genau dasselbe machen, ne?
Ganz genau. Also das muss, Allen & Overy hat in dem Bereich nur gesucht, weil sie jemand gesucht haben für den Bereich Restrukturierung.
Ja.
Und ja, weil Allen & Overy jemand gesucht hat mit dem Fokus Distressed Debt Investors, Hedge Funds, Investoren, die proaktiv Opportunities sehen in einer Krise.
Mhm.
Und die da gar nicht zufällig reingeraten, sondern die beispielsweise Banken Forderungen abkaufen und dann die Restrukturierung vorantreiben. Und Allen & Overy ist auf Wachstumskurs, das hat sich ja auch dazu beigetragen. Also es muss von allem her passen, wenn gerade intern jemand ansteht im 7. Jahr, 8. Jahr, genau für denselben Bereich mit demselben Fokus, dann wird eine Kanzlei in der Regel nicht jemand von extern dazu holen, weil das intern auch ein schlechtes Signal ist.
Wie muss man sich so einen Prozess vorstellen? Das wird ja wahrscheinlich nicht mit einem Assessment Center und 2 Gesprächen erledigt sein, oder?
Puh, das waren sehr viele Gespräche, die meisten über Videokonferenz. Also ich habe gesprochen mit den Partnern in Deutschland, mit den Heads der unterschiedlichen Bereiche in Deutschland, mit den Global Heads, Restrukturierung, Banking, Managing Partner, Senior Partner. Und daneben muss der Business Case geschrieben werden und viele weitere Interviews geführt werden. Also es ist, sagen wir, ich glaube, der Prozess ist auch von Kanzlei zu Kanzlei unterschiedlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Prozess hier auf der ausführlicheren Seite lag. Da muss man dann einmal durch. Es hat aber auch eine sehr positive Seite. Ich kannte sehr viele Personen, bevor ich hier begonnen habe. Und ich kannte, da kommt dann noch hinzu, dass ich viele der Kollegen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, schon kannte aus einem gemeinsamen Mandat. Und diese Zusammenarbeit auf dem konkreten Mandat zusammen mit den Interviews hat mir natürlich schon mal einen sehr guten Einblick gegeben, was mich erwartet und mit wem ich zusammenarbeite, weil die persönliche Seite ist enorm wichtig. Und wenn ich jetzt wüsste, ich komme hier in eine Kanzlei und ich habe überhaupt keine Freiheiten, meinen Business Case aufzubauen und der stand mal auf einem Papier. Und sobald ich jetzt in irgendeine Richtung losgehe, sagt jemand, das ist aber mein Mandant oder die Policy ist, Reisekosten erlauben es, nur einmal im Monat nach London zu gehen. Ich muss in London sein, so oft ich kann, um dort, weil dort die Mandanten sitzen und weil dort die Kollegen sitzen, mit denen ich viel zusammenarbeite. Das heißt, diese Vernetzung ist für mich enorm wichtig. Und um nochmal einen Punkt herauszugreifen, also die Punkte, die für mich wichtig waren, bei der Überlegung, macht es Sinn, zu Allen & Overy zu wechseln, waren, was kann ich den Mandanten anbieten auf dieser neuen Plattform? Und in diesem Bereich finanzielle Restrukturierung, in dem ich arbeite, das ist ein Schnittbereich. Da spielt Kapitalmarkt immer wieder mit rein, weil ein Emittent eine Anleihe unter New Yorker Recht ausgegeben hat und jetzt diese Anleihe nicht zurückzahlen kann. Das heißt, da brauche ich Kollegen, die sich auskennen mit diesen Anleihen. Und ich habe da auch ein solides Verständnis von. Aber das Niveau auf dem die Mandanten die Beratung erwarten, da reicht kein solides Verständnis, sondern da muss jemand auch genau wissen, wie die letzten 10 Transaktionen in dem High-Yield-Markt ausgesehen haben.
Ja.
Und das heißt, für mich war wichtig, sind diese Leute hier vorhanden. Das Schöne war, ich habe die gefunden und die Zusammenarbeit ist super.
Mhm.
Dann gibt es Emittenten, die geben Anleihen unter deutschem Echt aus. Auch da gibt es Spezialisten. Dann ist momentan der Real Estate-Bereich in Deutschland einer der Most-Distressed-Bereiche. Also das ist ein Bereich, da waren alle erfolgsverwöhnt für 10 Jahre oder mehr. Die Zinsen waren niedrig, die Nachfrage war hoch. Und jetzt stehen da teilweise Immobilien mit 100 Millionen in der Bilanz und können für 50 Millionen nicht veräußert werden.
Mhm.
Und das heißt, dieser Real Estate-Bereich, da wusste ich, der ist bei den Overy sehr gut abgedeckt. Da gibt's Banking-Partner, die hunderte Immobilienfinanzierungen gemacht haben. Da gibt es Corporate-Partner, die Immobilien verkauft und gekauft haben. Und das heißt, ich kann den Mandanten sagen, schaut, ich bringe die Restrukturierungsexpertise mit. Wir haben aber auch die Sektorexpertise und wir können ein sehr gutes Produkt anbieten.
Ich finde das ganz spannend, denn häufig hört man ja überall, Teamwork ist wichtig, Zusammenarbeit ist wichtig, aber du hast das jetzt gerade nochmal wunderbar erklärt, dass das auch nicht nur Teamwork im eigenen Team meint, also auf Partner-Associate-Ebene, sondern eben auch teamübergreifend, weil man am Ende des Tages eben auch diese ganz tiefgehende Expertise von anderen Einheiten schlicht braucht, um seine eigenen Mandanten zufriedenstellen zu können.
Ja, also Teamwork ist unglaublich wichtig. Teamwork entscheidet über den Erfolg einer Kanzlei, ist meine Überzeugung.
Ja.
Und Teamwork ist für mich persönlich eine ganz wichtige Anforderung an jemand, der in meinem Team als Associate arbeitet.
Lass uns direkt da tiefer einsteigen. Ich finde das ganz spannend, weil wir so viel gerade über Kanzlei und über dein Umfeld hier sprechen und noch gar nicht so viel über Restrukturierung gesprochen haben. Aber das ist auch gut. Was zeichnet denn gutes Teamwork aus deiner Sicht aus? Was ist dein Blick auf den Nachwuchs, der in deinem Team anfängt?
Gerade vor einer Woche hat meine erste Associate bei mir angefangen, was mich sehr, sehr freut. Und ich kenne sie auch schon, wir haben auch schon früher zusammengearbeitet. Und ich sag mal so, die Anforderungen an einen Berufseinsteiger in dem Bereich Restrukturierung sind idealerweise eine gewisse Leidenschaft oder zumindest ein Interesse fürs Thema. Ich glaube, das ist selbstverständlich.
Mhm.
Vielleicht auch schon Vorkenntnisse, und die können sehr unterschiedlicher Art sein. Das können Vorkenntnisse aus dem Insolvenzrecht sein, so wie es bei mir war. Das können Vorkenntnisse aus dem Bereich Finance sein. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Kreditverträgen, mit Anleihedokumentationen, mit Sicherheiten. Die wichtigste Voraussetzung inhaltlich ist ein solides juristisches Verständnis, oder besser nicht nur solide, sondern ein sehr gutes juristisches Verständnis. Finanzielle Restrukturierung ist eine höchst juristische Materie, und es bleibt oft gar nicht so viel Zeit, lange Memos zu schreiben oder lange über was nachzudenken. Das heißt, je besser der intuitive, schnelle Blick und das erste Assessment ist, desto besser kann auch der Advice sein, wenn man weiß, bis morgen braucht der Mandant eine Einschätzung, weil das Unternehmen kurz vor der Insolvenz steht.
Mhm.
Und weil es immer wieder neue Themen gibt, die man sich erarbeiten muss. Was super schön ist, also was auch den Reiz der Arbeit ausmacht, dass es eben sich selten wiederholt, sondern immer wieder neue Themen kommen. Also ich, um auf deine Frage zurückzukommen, Marc, Leidenschaft fürs Thema, gute Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, und das bedeutet auch für sich selber einzustehen, auch zu sagen, am Wochenende habe ich das vor. Ich schaue, also mein Ziel ist, dass mein Team am Wochenende nicht zu arbeiten muss. Ich werde meine Sushi jetzt nicht mit, sagen wir, Nice-to-have-Anfragen behelligen, die dann am Montagmorgen da sein müssen. Es gibt aber so Situationen, die ich zuallererst als Partner abdecken würde, aber wo dann doch auch mal Unterstützung nötig ist, wenn es einfach sehr zeitkritisch ist. Also wenn klar ist, wir brauchen bis Sonntagabend einen Deal, wir brauchen Unterschriften, weil sonst am Montagmorgen das Unternehmen zum Insolvenzgericht geht beispielsweise.
Mhm.
Das heißt, dieses einfach so eine gereifte Persönlichkeit, jemand, der für sich einstehen kann, der weiß, wo er steht, was er möchte, dem ich einfach auf Augenhöhe gut kommunizieren kann. Und was ist noch wichtig? Also ich würde sagen, das sind die wesentlichen Eigenschaften, und jemand, der in der Großkanzlei anfängt, hat ja in der Regel auch die Entscheidung getroffen, dass ihm der Beruf wichtig ist und dass er nicht den Beruf gewählt hat, bei dem er auf jeden Fall um 16 Uhr aus dem Büro gehen kann oder nach Hause gehen kann und am Freitag vielleicht schon um 14 Uhr, sondern diese Entscheidung für die Großkanzlei ist eine Entscheidung, würde ich sagen, für eine sehr gute Ausbildung, für eine hohe Vergütung, die man in vielen anderen Bereichen so gar nicht erzielen kann, aber auch für einen Arbeitseinsatz, der hoch ist, was mitnichten heißt, dass hier bis Mitternacht gearbeitet wird. Also ich schaue in der Regel, dass ich um 18 Uhr nach Hause fahre, Zeit bei der Familie habe und mich dann nochmal hinsetze und die Dinge abschließe, die noch getan werden müssen. Arbeite sehr flexibel, arbeite vom Büro, vom Flughafen, von der Parkbank. Genau, also die Entscheidung für die Großkanzlei ist eine Entscheidung für einen spannenden Job. Das soll aus meiner Sicht zumindest so sein. Also so kann ich es für mich sagen. Ich will natürlich überhaupt nicht für jemand anderen sprechen, aber ich würde sagen, ich habe einen sehr privilegierten Job. Ich habe einen Job, der ist unglaublich dynamisch, spannend. Ich lerne jeden Tag was dazu. Ich habe mit sehr vielen Leuten zu tun. Ich treffe Leute. Ich bin unterwegs. Es ist Adrenalin dabei. Es ist ein toller Job. Und ich sage mal so, diese Entscheidung kommt halt in der Regel auch, oder so würde ich es für mich sagen, ich werde nicht diesen tollen Job haben, wenn ich weiß, ich fange um 8.30 Uhr an und gehe um 16 Uhr nach Hause. Die Kombination, die ist gar nicht so einfach.
Ja.
Sondern wenn ich diese Dynamik haben möchte und diese auch in diesem Umfeld arbeiten möchte, in so einem sehr leistungsfähigen Umfeld, einem Team um mich herum, mit einer Partnerschaft, mit Kolleginnen, Kollegen, die in dem, was sie machen, sehr, sehr gut sind. Mit Mandanten, die extrem smart sind, die auf den Punkt die Fragen stellen, sehr kommerziell denken. Wenn ich in so einem Umfeld arbeiten möchte, dann kann ich das nicht im 9-to-5-Job machen. Und da muss ich natürlich die Balance finden. Das ist so platt gesagt, das ist immer der Marathon und nicht der Sprint. Also wie sowas langfristig dann auch gut geht, wie es für meine Familie gut geht. Das ist unglaublich wichtig. Wenn es meiner Familie dabei schlecht ginge, dann würde ich den Job auch nicht machen. Und möchte diese Zeiten finden, die ich mit der Familie verbringen kann. Und da ist die Flexibilität, die ich jetzt natürlich als Partner habe, die aber auch, würde ich sagen, nach Covid grundsätzlich sehr viel größer ist. Und und da bin ich bei Alan Overy bei weitem nicht der Einzige, der das so lebt. Also beispielsweise am Abend nach Hause zu gehen und von dort aus notfalls noch was zu machen. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil davon.
Gut, dann lass uns abschließend, nachdem wir, finde ich, einen sehr, sehr guten Einblick bekommen haben, was dich antreibt und wie man sich auch die Arbeit bei dir im Team vorstellen muss, einmal über was Inhaltliches sprechen. Ich plaudere mal ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen. Wir waren eigentlich schon mal vor 2 Wochen verabredet. Da kamst du etwas geknickt zu mir, sagtest, du Marc, ich schaffe das heute nicht. Hier brennt gerade ein Mandat. Hast mir verraten, es ging um einen Mittelständler und jetzt sind wir auch schon ein kleines bisschen weiter in diesem Mandat zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Erläuter doch mal so ein bisschen, was da passiert ist, damit man sich vorstellen kann, woran du so arbeitest.
Sehr gerne, Marc. Und das war genau, wie du sagtest. Also ich war da vor 2 Wochen und sich herausgestellt hat, wie das dann in diesen Restrukturierungssituationen leider manchmal so ist, dass bei diesem Mittelständler die Liquidität sehr knapp ist.
Was ist da der entscheidende Punkt sozusagen? Welche KPI, welche oder welche Person, sozusagen welches Event triggert, dass man dann irgendwann sagt, wir müssen, glaube ich, mal mit dem Restrukturierer sprechen?
Also in der Regel die Kreditverträge, die bestimmte Covenants vorsehen. Das heißt, das sind Kennzahlen. Da steht dann zum Beispiel drin, das Unternehmen darf nur eine bestimmte Leverage haben. Das ist das Verhältnis des EBITDA zur Verschuldung. Also 100 Millionen Verschuldung geteilt durch 20 Millionen EBITDA sind 5-mal Leverage, schon eher am höheren Ende, sehr unterschiedlich auch nach den Industrien. Und ganz viele Kreditverträge haben so ein Leverage Covenant, der wird dann vierteljährlich gemessen, dann wird reported und dann irgendwann stellt sich raus, der ist gehalten worden oder nicht. Dann gibt es häufig beispielsweise auch Mindest-Liquiditäts-Covenants, da steht drin, das Unternehmen braucht mindestens 2 Millionen Liquidität. Und auf die Liquidität kann man sehr unterschiedlich schauen. Da kann man schauen, was ist auf dem Bankkonto. Und man kann drauf schauen und sagen, und das ist meine insolvenzrechtliche Sicht drauf, was ist die Liquidität, die das Unternehmen zur Verfügung hat, wenn es alle fälligen Verbindlichkeiten abzieht. Und das kann sehr viel weniger sein. Und ich hatte Fälle, da hatte ein Unternehmen 100 Millionen auf dem Bankkonto, aber wenn das Unternehmen 110 Millionen fällige Verbindlichkeiten hat, dann ist es zahlungsunfähig.
Ja.
Und Das ist dann ein sehr starker Erkenntnisprozess erstmal bei der Mandantschaft.
Geht das eigentlich auch umgekehrt mit Forderungen, die noch ausstehen, noch nicht beglichen sind?
Genau diese Frage haben wir jetzt in diesem konkreten Mandat hoch und runter diskutiert, weil mein Mandant gesagt hat, Josef, jetzt sagst du mir, ich muss alle fälligen Verbindlichkeiten berücksichtigen. Ich habe viele Millionen Forderungen. Warum darf ich die nicht berücksichtigen? Und habe ich ihm gesagt, darfst du auf jeden Fall, solange du sie in den nächsten 3 Wochen in Cash auf dem Konto umwandeln kannst. Aber nachdem die meisten dieser Forderungen vielleicht schon eine ganze Weile offen sind, würde ich mich darauf nicht verlassen. Und an diesem Tag da kamen wir darauf, dass die Liquidität knapp ist. Und das bedeutet, es muss eine Lösung her, weil sonst das Unternehmen zahlungsunfähig ist. Und gleichzeitig ist es ein Erkenntnisprozess der Beteiligten, die gerade noch gesehen haben, die vielleicht gerade auf einem ganz anderen Stern waren und drüber nachgedacht haben, kaufen sie jetzt da vielleicht noch ein Business dazu und vielleicht auch gedacht haben, so mittelfristig sollten wir mal die Themen so und so angehen, aber nicht gedacht haben, bis nächsten Mittwoch brauchen wir etliche Millionen neue Liquidität. Und das ist so ein bisschen, also in dem Fall würde ich das so beschreiben, das ist wie wenn meine Frau ist Ärztin, wie wenn jemand zum Arzt kommt und dann sagt der Arzt, sie haben jetzt eine schwere Krankheit und das möchte jemand vielleicht gar nicht wahrhaben und dann und der Arzt sagt, sie müssen eigentlich übermorgen operiert werden und der Patient sagt, ach, ich habe jetzt mal Ende nächster Woche, da gehe ich mal zum Physiotherapeuten und dann hole ich mir da noch eine zweite Meinung ein und noch eine dritte und dann finde ich auch jemand, der sagt, mir ist alles nicht so schlimm.
Ja, ja, ja.
Und vielleicht jemand, der aus einem ganz anderen Bereich kommt. Und bis dann, und das Wettrennen ist, bis wann setzt sich die Erkenntnis durch, wie die Situation tatsächlich ist. Und alle ziehen dann an einem Strang, um eine Lösung zu finden. Ich verstehe jetzt vom Business nicht viel, also von diesem mittelständischen Business.
Das kann sich ja auch total unterscheiden von Mandat zu Mandat, genau. Was die dann entsprechend machen. Ja.
Und ich verstehe aber, was davon, wie muss die Liquidität betrachtet werden und wie viel Zeit ist jetzt noch, um eine Lösung zu finden. Und also ich sage mal so, das ging dann so weiter, dass wir da ja, vor 2 Wochen dann intensiv weiterverhandelt haben, um eine Lösung herzukriegen, also eine Möglichkeit zu finden, neue Liquidität bereitzustellen. Und so eine Verhandlung davon geprägt ist, ich gehe jetzt einen Schritt zurück, finanzielle Restrukturierung generell besteht aus eben sehr juristischer Arbeit, da geht es ums Schuldverschreibungsgesetz, Staruk, Insolvenzrecht, Schuldrecht, also sehr viel Schuldrecht, allgemeiner Teil, Sachenrecht, ZPO. Dann geht es um die Finanzierungsverträge und dann geht es um das wirtschaftliche Verständnis und auf diesem Hintergrund dann um Verhandlungen. Und bei Horst Eidenmüller bin ich auch auf dieses berühmte Harvard-Konzept gestoßen. Du hattest gesagt, Marc, dass du das sogar viele Jahre beruflich gemacht hast.
Ja.
Und das Harvard-Konzept sagt ja, eine Verhandlung soll rational geführt werden, beziehungsweise es gibt dann, jede der Parteien schaut, was ist meine Nicht-Einigungsalternative, was ist die Einigungsalternative, wo gibt es gemeinsamen Boden. Und da kann man draufschauen und kann sagen, ach, in vielen Verhandlungen gewinnt dann doch der am lautesten schreit. Aber das alleine hilft nicht. Also der laut ist, muss zumindest auch sehr gut sein in dem, was er sagt. Und am Ende des Tages gewinnt der am besten diese verschiedenen Alternativen ausgelotet hat. Und das heißt, in dieser Verhandlung, die wir jetzt hier geführt haben, da ging es dann darum zu schauen, ich war auf Gesellschaftsseite tätig, was werden die verschiedenen Beteiligten jetzt machen, was haben die für Optionen, was kommt in der Insolvenz für alle raus? Da war klar, da verlieren alle, das macht überhaupt keinen Sinn. Eine Insolvenz kann Sinn machen, wenn operativ restrukturiert wird, wenn Mietverträge restrukturiert werden beispielsweise. In dem Fall hätte die Insolvenz nur Wert vernichtet für alle. Das heißt, es war klar, es muss eine Lösung geben und keiner hatte eine wirklich gute alternative Option außer einem Deal und trotzdem ist es bis vorgestern Abend nicht gelungen, einen Deal zu finden.
Schade.
Und es war eine totale Achterbahnfahrt. Ich war zwischen Hoffnung, dass es weitergeht bist total frustriert, das kann nicht sein, das ist so ein Unsinn, hier in die Insolvenz zu gehen. Da, also große Enttäuschung. Und dann am Montagabend gab es den Durchbruch. In allerletzter Sekunde. Ja. Also ich habe sowas tatsächlich noch nicht erlebt. Das war der Zug war schon, oder um in dem Medizinbereich zu bleiben, der Patient war eigentlich schon klinisch mehr oder weniger tot.
Ja.
Und ist, das war eine Frage von Stunden, dass es keine Alternativen mehr gibt, dass man auch nicht mehr zurückkommt, dass man keinen Deal mehr machen muss, weil es einfach nichts mehr heilen kann. Und in letzter Sekunde gab es einen Deal. Und dann haben wir jetzt gestern sehr intensiv daran gearbeitet, diesen Deal zu dokumentieren.
Heute ist Donnerstag.
Zum und heute ist Donnerstag Aufnahme, und ich sitze hier sehr entspannt unglaublich glücklich, dass das so gut ausgegangen ist.
Josef, ich glaube, an dieser Stelle kann man es eigentlich hier sozusagen ein Schleifchen drum machen und sagen, vielen herzlichen Dank, dass du Rede und Antwort gestanden bist. Ich fand, das war eine sehr runde Sache und man hat viel gelernt und ich bin mir sicher, wenn man dieses Interview mit dir gehört hat, dann findet ihr jetzt entweder über diesem Player, rechts von diesem Player oder ansonsten in den Shownotes unten drunter natürlich auch deine Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, LinkedIn und dann kann man gerne mal mit dir Kontakt aufnehmen, um das vielleicht mal bei einem Kaffee hier in München persönlich zu vertiefen. Danke.
Vielen Dank, Marc. Hat viel Spaß gemacht. Tschüss. Danke dir. Ja, ciao.